Talk mit Tees.
Ich habe immer die Dinge so geschrieben, wie ich sie gemeint habe. Und habe aber auch oft das Gefühl gehabt, damit fehl am Platz zu sein oder bei den Leuten, bei dem Publikum, was im Moment so unterwegs ist, nicht damit anzukommen. Es war nur einfach sehr vorgegeben, was da zu machen war. Und irgendwie kam ich mir vor wie so ein Automat, als wäre das der Studium so ein Automat. Man wirft seine Zeit ein und irgendwann kommt unten das Diplom raus. Es gab eigentlich eine interessante Zeit kurz danach, in der ich dafür bekannt war, der zu sein, der nicht singen konnte. Dann haben meine Eltern diese Aufnahmen an jemanden geschickt, der mit den Beatles mal aufgenommen hat, weil das da irgendeine Verbindung über die Schwester von Freund von meiner Mutter gab. Und der sagt, der Junge soll lieber Physik studieren. Man muss sehr hart arbeiten, um dem Deutschen das abzuringen, diese Sprache und auch die Würde und Größe, die auch in den kleinen Dingen steckt.
Mein Name ist Christian Thees und ich freue mich ja immer, wenn ich auch einen Gast habe, den viele von euch noch nicht kennen, für den ihr euch aber trotzdem öffnet und wenn euch dann am Ende gefällt, dann darf ich alles erreichen. Dann macht mich das richtig glücklich. So ist es heute dann auch mit Max Prosa, einer der renommiertesten und auch beliebtesten Songwriter, Liedermacher, die wir in Deutschland haben. Ich weiß gar nicht, mit welchem Song ich ihn entdeckt habe als allererstes, aber im Zweifelsfall war es dieser hier.
Und dann fliegst durch die Luft das bunte Papier.
Vielleicht war auch dieser hier der allererste Song, den ich mal gehört habe von ihm.
Neuer Leben in die totgesagte Welt.
2024 gab es dann auch zwei Songs von ihm in einem Kinofilm. 15 Jahre. Und da sind dann auch nochmal einige mehr auf ihn aufmerksam geworden, die ihn vorher noch nicht kannten. Ich habe Max das allererste Mal getroffen auf der Filmpremiere zu 15 Jahre. Und er hatte etwas Ruhiges, Sympathisches. Und als ich dann nach Hause ging, dachte ich, ich glaube, ich muss mit Max mal sprechen. Und Hanna Herzsprung, die in dem Film 15 Jahre ja die Hauptrolle spielt und auch mit Max auf Kinotour war, wo sie zwei Songs zusammen gesungen haben, die hat uns beiden dann connected. Max ist einer der großen Poeten und warum das mit der deutschen Sprache gar nicht so leicht ist, das hat er mir erzählt in diesem Podcast, den ihr jetzt hört. Und natürlich die Frage, warum hat er erst Physik studiert? Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, ihn kennenzulernen. Viel Spaß bei diesem Talk mit Thees und Max Prosa.
Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen.
Ja, danke, Christian.
Hör mal, schön, dass du da bist.
Danke.
Bitte schön. Einer ja, unserer erfolgreichsten Singer-Songwriter, Liedermacher hier in Deutschland. Einer, der auch gerne das sagt, was gesagt werden muss und das möglichst mit Worten, die vorher so noch kein anderer benutzt hat. Mhm. Das wäre so der Anspruch, oder?
Mhm. Ja,
das liebe ich. Wenn man bei Titeln ist es manchmal schwer, oder? Einen Titel zu finden, der noch nicht irgendwo anders so verwendet wurde.
Mhm. Hey, ich sehe die Arbeit gerne als so eine Art Übersetzungsarbeit. Das ist eine bestimmte, man könnte es sagen, irgendwie Wahrheit oder Erkenntnis immer wieder durch die Zeiten transportiert wird. Und in jeder Zeit natürlich gibt es andere Worte, die verwendet werden, andere Dinge, ja, ne, über die geredet wird. Und dann muss das immer angepasst werden. So wie jetzt wäre man Schuster, ne, und würde immer die Materialien nehmen, die aus der Zeit sind. Ne, und
ja,
dann, der Fuß bleibt immer gleich und das, was die Seelen von den Menschen hören wollen und aufnehmen wollen.
Ja. Bei der Musik ist ja Retro auch immer wieder ganz gefragt. Insofern
genau,
kann man
ja
wieder auch auf alte Worte zurückgreifen,
ja,
oder?
Ja, ja.
Welches genau alte Wort hast du mal quasi mal wieder rausgeholt?
Ach, rausgeholt. Ich habe nur gestern, hatte ich Passionsfrucht. Ist das ein altes Wort?
Ich glaube, gibt's heute auch noch,
meine
oder?
Kinder haben sich über mich lustig gemacht und haben gesagt, Papa, das heißt Maracuja. Was ist denn eine Passionsfrucht?
Ist das exakt das Gleiche? Das sind unterschiedliche
so
Dinge.
Ja, okay.
Annette hört uns hinter der Scheibe zu.
Das werde ich heute kommen dann gleich sagen, weil ich kannte Passionsfrucht und hatte das in der Hand. Und die Kinder haben gesagt, das gäbe es gar nicht. Aber
guck mal,
anscheinend jetzt, ist es eben doch was anderes.
Ja. Jetzt gehst du zu den Kindern und sagst irgendwie, ihr Schlaubis, von
genau
wegen.
Genau.
Passt mal besser auf. Ja, Max, manchmal mit Band unterwegs, Max, manchmal ohne. Du schreibst auch viele Gedichte, werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Du hast es jetzt gerade auch zwei Songs aus dem Kinofilm 15 Jahre.
Ja.
So, schön, dass wir zusammenkommen hier. Mitte Berlin, deine Stadt, schon immer gewesen.
Ja.
Eigentlich bist du nie rausgekommen, ne?
Das stimmt, ja. Ich habe es mal versucht. War mal in Leipzig irgendwie einen Monat oder zwei.
Wann das?
2013 war das.
Aber nicht zum Studieren dann in Leipzig?
Nee, zum Leben tatsächlich. Ja. Irgendwie hatte ich mir das in den Kopf gesetzt. Und dann saß ich da und hatte auch so einen total günstigen Raum in so einem Wächterhaus und so Proberaum. Und neben mir waren Bienen und gebartigt. Aber irgendwie war ich nicht mehr ich selbst dort.
Das ging aber schnell.
Ja, ich habe es schnell gemerkt. Ja. Bin schnell wieder zurück.
Was ist ein Wächterhaus?
Ach, das war irgendwie so ein Konzept, dass das irgendwie einerseits schon verkauft war, aber noch eine Zeit lang leer stand. Dann wurden diese Wohnungen da drin oder die Parzellen irgendwie ganz günstig vermietet.
Ja.
Und das ist ja immer, was man sich so wünscht. Also hier in Berlin, ich wünsche mir das auch schon viele Jahre. Ich habe ja auch nie einen Proberaum, ne, weil es sich für mich nicht richtig lohnt, wie ich unterwegs bin und so. Insofern dachte ich, das wäre da alles viel besser. War es auch, aber nicht nur das zählt.
Wo probst du denn jetzt? In Berlin?
Im Moment meistens bei mir zu Hause.
Auf der Fensterbank?
Genau, ja. Naja, weil also so ein Raum, das muss man dann auch, irgendwie muss das alles Sinn machen. Ich habe im Moment nicht so ein Konstrukt. Ne? Aber ich, wenn mal eine Band-Tour ansteht, dann finde ich mir was, ja. Natürlich Freunde.
Ich wollte gerade sagen, man hat ja Freunde in Berlin. Du bist ja auch wirklich verbandelt mit all den tollen Liedermachern, ob das nun Dota ist oder Sarah Lesch. Gut, da müsstest du nach Leipzig fahren wahrscheinlich.
Genau, ja.
Oder
ja.
Alid Cohn. Ja. Also ihr habt ja oft auch schon Duette zusammen gemacht. Irgendeiner hat doch einen Proberaum bestimmt im Keller, oder?
Ja, ja, genau. Genau. Die Francesco und Moritz von der Höchsten Eisenbahn, die haben da so ein... Also ja, irgendwie unterstützt man sich und
muss man es denn anmieten? Und zahlt dann auch mal Miete für die Tage? Oder sagen die dann auch, ja Max, komm vorbei, ist frei, kannst du rein?
Nee, meistens irgendwie ist das schon was mit Miete oder so, weil die in Berlin sind ja die Räume einfach auch schwer zu halten.
Und alle müssen sich finanzieren.
Genau, aber es ist trotzdem so kollegial und auch schön, sich dann wiederzusehen bei solchen Gelegenheiten und so. Also ist schon ein schönes Netzwerk, wo ich froh drum bin.
Ja. Auf Instagram habe ich ja auch gesehen, wie du auf deiner Fensterbank sitzt.
Ja.
Auf was guckst du? Fensterwagen, wo ist deine Hood? Wo bist du zu Hause?
Das ist Neukölln und das ist so ein klassischer Hinterhof, über den ich auch schon Lieder geschrieben habe. Weil das so eine besondere Beziehung ist, die man entwickelt zu den Leuten im Hinterhof. Also aus dem anderen Haus und man kennt sie, aber man sieht sie nie sonst. Immer nur in dem Panorama dieses Fensters. Und irgendwie werden sie zu Lebensbegleitern. Ne? Man sieht sie, erkennt die immer wieder, sieht die jeden Tag, nur für kurze Zeit. Kennt nicht die Namen und sie begleiten einen, man weiß gar nichts über die und sieht immer nur durch diese Fenster. Und irgendwie begleiten sie einen doch. Also es ist ganz faszinierend, diese Beziehung. Ja.
Sehr schön. Ja, wenn ich in Berlin bin, dann bin ich auch immer in Neukölln bei meinem Kumpel Andi. Da darf ich dann immer wohnen.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch diesen Hinterhof.
Ja.
Und es erinnert mich dann immer so ein bisschen an New York, weil die Menschen haben auch nicht alle Vorhänge. Und man guckt dann einfach und du siehst dann immer, wie die in der Küche steht da abends.
Ja,
aber es ist zu weit weg für mich, um da eine richtige Beziehung aufzubauen. Ich wünschte sie mir etwas näher. Bei dir sind sie offensichtlich auch ein bisschen näher. Du kriegst einen richtig guten Eindruck.
Ja,
oder?
Ja. Und man kriegt die Beziehung natürlich wie immer durch Gewohnheit. Ne? Wenn du die da jeden Abend für Jahre stehen siehst, dann fällt einem das irgendwann auf. Und es muss ja viele Leute geben, für die man selber das auch ist. Das ist ja das Verrückte. Und was die über einen denken. Ne?
Die sehen dich auf der Fensterbank.
Ja.
Und was siehst du dann? Vor allem die Küche. Ich weiß noch, in New York, und das war wirklich toll, ich glaube 57. Straße. Und es war, glaube ich, über den Broadway rübergucken, weil ich so in so einem Eckhaus-Hotel wohnte. Und ich konnte sehen, und es war wie im Film, wie eine Frau am Klavier saß und sie spielte Klavier und dann ging sie in ihr Schlafzimmer, das war das Fenster links daneben, legte sich in ihr Bett und las. Und das konnte ich so sehen. Und es war wie im Kinofilm.
Ja, ja.
Das ist ein Moment, den ich bis heute in meinem Herzen trage im Prinzip. Was siehst du? Also wie schön sind die Bilder, die man auch bekommt?
Ja, also die erste Strophe von dem Lied ist...
Welches Lied ist das?
Am Fenster gegenüber.
Das ist direkt am Fenster gegenüber.
Genau, und da ist es im ersten Stock, es ist meist still. Die dort wohnen, kommt mir so vor, als ob das ein Engel wäre, der seine Aufgabe verlor. Sie zündet abends Kerzen an und einmal habe ich ihr gewinkt, aber sie sah nur stumm hinüber, dort am Fenster gegenüber.
Ah. Wenn sie das jetzt hört, dann wird sie denken, oh nein, das war der Max, der mir gewunken hat und nicht irgend so ein spooky Nachbar.
Vielleicht denkt sie das, ja.
Du warst gerade in Schreibklausur, das machst du regelmäßig und dann schottest du dich aber richtig ab, oder?
Ja.
Wo warst du?
Auf Teneriffa.
Ja. Ach so, ich dachte so, der war bestimmt in
Brandenburg irgendwo auf.
Nee, mache ich auch oft. Nee, aber im Januar tatsächlich fliege ich dazu nach Teneriffa und nehme mir diese Zeit. Das ist ja Teil meines Gedichtabos. Ne? Ich mache, das ist ja sozusagen eine Aufgabe, 800 Leute pro monatlich mit Gedichten zu versorgen. Und das ist mir so wichtig, dass ich mir diese 2 Wochen nehme, mich komplett abschoppe und da zumindest so einen Grundbestand schon mal mir aneigne, so dass ich nicht mehr in die Hast komme damit, ne? Das passiert nämlich sonst möglicherweise.
Ja, ein Gedichtabo, das kann man seit ein paar Jahren bei dir abonnieren. Da bekommt man jeden Monat ein Gedicht.
Genau.
Und da habe ich auch gleich gedacht, oh Gott, dieser Druck, dass man immer abliefern muss. Alleine dieser Druck, es muss auch irgendein Gedicht sein, mit dem man auch wirklich happy ist. Nicht, dass man so, ah, ist das Beste, was ich habe, ich schicke denen das. Man möchte ja auch, denn die bezahlen ja auch für dieses Abo, man möchte ja auch wirklich abliefern. Inwiefern hast du Druck?
Ich versuche das eben zu vermeiden. Ich habe das, mache das jetzt schon 9 Jahre. Dieses Abo. Genau. Das ging los mit einer Handvoll Menschen und jetzt sind es eben schon so viele und ich habe in diesen 9 Jahren auch schon erlebt, dass ich kein Gedicht mehr hatte und mir auch keins einfiel. Und dann muss man halt auf Dinge zurückgreifen, denen ich nicht zufrieden bin und das will ich auf jeden Fall wieder vermeiden. Das fand ich ganz furchtbar, weil es ist immer ein riesiger Apparat. Diese ganzen Gedichte, die müssen alle eingepackt werden in diese Briefe.
Dann sind sie auch liebevoll grafisch gestaltet noch dazu.
Liebevoll grafisch gestaltet. Die Leute sitzen da und packen die alle ein. Und wenn dann nicht das Beste ist, was ich machen konnte, dann tut es mir echt leid um all diese Arbeit der anderen Leute vor allen Dingen. Und natürlich auch die Vorfreude der AbonnentInnen. Ja. Deswegen nehme ich das so ernst und nehme mir diese Zeit.
Es ist ein total blöder Gedanke, aber ich glaube, ich hätte mal so Angst, dass irgendwann mal einer sagt, früher waren deine Gedichte besser. Ja. Vor diesem Moment hätte ich einfach so Angst, aber ich glaube, als Künstler muss man da drüber stehen.
Das ist ein ewiger Kampf, genau dieses Ding.
Ja. Und auf Teneriffa kannst du da auch über Straßenszenen in Neukölln schreiben oder ist es dann vor allem Licht, Sonne, Wasser, Meer und so.
Ist nicht so mein Stil unbedingt, so situativ zu schreiben. Das gibt's schon auch mal, dass das einfließt, aber mehr sind so innere Themen und größere Bögen, die da eine Rolle spielen. Und die kommen eben dort dadurch, dass sonst nichts ist. Also die Aufgabe Nummer 1 und das Wichtigste ist, diesen Raum zu schaffen. Ja. Und deswegen geht's eben auch nicht in Berlin in meiner Wohnung, weil die voll ist mit Mustern, ne, in denen die Gedanken sich verfangen und entlanglaufen. Und nur an einem Ort, wo eben keine Muster sind und auch nichts reinkommt, nichts zum Reagieren. Ne? Ich schalte das Handy am frühestens um 14 Uhr an. Weil sobald das passiert, reagieren die Gedanken nur noch, ne? Und wir sind, die haben nicht mehr diese Fähigkeit zu tanzen und diese Wege zu gehen, die sie normalerweise laufen. Und dann braucht man nichts machen. Also nur als wäre man so ein Gefäß, das die ganze Zeit voll ist. Ja. Wenn man es etwas leert, kommt von ganz alleine. Ja.
Aber wie clever, dass du das weißt.
Ja.
Das weißt du bestimmt aus dem Philosophiestudium oder so. Dass der wahre Denker einfach keinerlei Einflüssen irgendwie, weißt du, ausgesetzt sein darf.
Ja, nein, das ist, eigentlich ist das ja so intuitiv und so, und für immer, wenn ich es davon erzähle, dann macht das für alle direkt Sinn.
Ja.
Trotzdem ist es für uns alle so schwer, diesen Raum zu schaffen.
Ich habe den Gedanken noch nie gehabt, dass da meinetwegen ein Regal steht mit einem bestimmten Buch und dass alleine der Blick auf dieses Buch sofort irgendwelche Gedankenketten in Gang setzt, vielleicht im Unterbewussten, die dich natürlich daran hindern, so komplett dich zu lösen und frei zu sein, um Neues einfach zu schaffen. Ich habe diesen Gedanken noch nie gehabt.
Ja, ja. Und das Buch ist natürlich der beste Fall. Ne? Eigentlich kommen ja die Nachrichten mit, was ist gerade los oder wie geht's oder was machen wir hier? Und dann, das ist ja das Tödlichere für die guten Gedanken, diese ewige und ständige Reaktion und auch das Repetitive, wo nichts Neues kommt. Ne? Diese Echokammer, die diese sozialen Netzwerke und diese Kommunikation ja oft ist. Ja. Ganz viel ist das Gleiche. Die Hölle des Gleichen, nennt es Byung Chul Han.
In welchem Song kam der Ausdruck schon mal vor?
Noch in keinem, das ist Byung Chul Han, ein Philosoph, einer meiner Liebsten, der darüber schreibt und der das benennt, die Hölle des Gleichen. Ja.
Wie lange hast du durchgezogen, also das Philosophiestudium?
Gar nicht.
Also ach, nicht im
Ein Semester oder so.
Ein Semester war es.
Ich war lange eingeschrieben dann und habe eigentlich schon Musik gemacht.
Ja gut, eingeschrieben ist ja wirklich auch nicht studieren. Eingeschrieben heißt ja nichts. Du warst eingeschrieben. Etwas seriöser hast du zumindest, bevor du, ich glaube seit ungefähr 10, 12 Jahren, machst du hauptberuflich Musik.
Genau.
Davor hast du ein Physikstudium begonnen. Wie lange hast du das durchgeführt?
Das war so 1 Jahr, 1,5 Jahre.
Auch nicht lange, aber immerhin. Warum wolltest du das machen? Ich würde denken, in dir hat doch immer schon eine Künstlerseele gesteckt. Warum wolltest du ausgerechnet Physik machen?
Da steckt immer noch eine verbindende Komponente drin, so auf die vielleicht sowas ist, für das große Ganze nützlich zu sein, auf der Suche zu sein nach Strukturen, die auch in der Dichtung stecken. Ja. Aber natürlich war das ein sehr spezielles Fach und man musste erst diesen ganzen Apparat durchlaufen. Und da bin ich nicht mit klargekommen. Und das war auch nicht meine Passion.
Nee. Aber was hat dir Interesse geweckt für Physik? War es eine Fernsehsendung?
Eigentlich nur, dass ich gut in der Schule war in Physik und Mathe. Mhm. Und der Vater von einem Freund von mir, der war Physikprofessor. Und irgendwie wurde ich ausgemustert, war noch die Zeit. Und alle haben was gemacht und ich musste auch, war 17 erst, ne, weil er hatte auch noch da die durch so eine Klasse übersprungen, ehrgeizige Eltern und so weiter. Und dann
nicht, weil du so Brain warst.
Naja, ich hätte, glaube ich, wäre auch entspannter so durchgekommen. Aber es war nur mal so und alle haben was gemacht und ich musste nur auch. Und dann war das die Wahl. Und irgendwas in mir hat aber schon sich angemeldet, ganz am Anfang, schon am ersten Tag. Und hat gesagt, hier, ich will wachsen. Und ich hatte das große Privileg, darauf zu hören. Ganz viele haben es nicht. Und die machen das dann und hören darauf, dass du gesagt hast, mach das doch erstmal, kannst ja immer noch da Musik machen. Aber dafür ist es irgendwann zu spät. Also für den einfachen Weg da rein. Und ich hatte aber noch das Glück, dass ich das breit machen konnte.
Du warst aber nicht jetzt unglücklich während des Studiums. Oder wie hast du das Studium empfunden? Man kommt ja rein in so ein richtiges Studentenleben auch. Man trifft lauter neue Leute, die auch die gleichen Interessen haben wie man selber. Ist ja ein eigenes Universum, in das man plötzlich auftaucht. Hast du dich da gut zurechtgefunden?
Ja, also die Lebensart, die mochte ich schon. Es war nur einfach sehr vorgegeben, was da zu machen war. Und irgendwie kam ich mir vor wie so ein Automat, als wäre das der Studium so ein Automat, man wirft seine Zeit ein und irgendwann kommt unten das Diplom raus. Und da war ich nicht bereit, auf so einfach mitzumachen. Es war irgendwie zu wenig individuell. Und ich habe dann ja auch studiert, nur eben auf meine Art im Proberaum. Ja. Und habe dann diesen Weg gesucht. Ja.
Und warst auch als Straßenmusiker unterwegs, natürlich, in Irland.
Das
also,
auch,
das
ja.
Fast ein bisschen so der Klassiker, oder?
Ja.
Auf der Straße da. Was hast du da gelernt? Was hast du mitgenommen, auch von der Straßenmusik in Irland?
Mundharmonika spielen.
Wer hat es dir beigebracht?
Ich mir selber, weil ich bin da sozusagen, habe auf der Straße gespielt, um mir mein Geld zu verdienen für die Hostels. Mhm. Und es war einfach lukrativer, nicht nur Gitarre, sondern Gitarre und Mundharmonika, Bob Dylan Songs, Johnny Cash Songs.
Die hast du gemacht, ja.
Genau. Mhm. Und dann kamen dann die deutschen Touristen und sagten, schau mal, ein richtiger originaler irischer Straßenmusiker. Und ich habe as good as I could. Ja, das versucht zu halten. Ja. Und mit der Mundharmonika ging es besser, war man dann noch mehr drin und noch originaler. Insofern habe ich das gelernt in der Zeit.
Ist das nicht eine große Konkurrenz da unter den Straßenmusikern in Irland? Also ganz so Dublin, das ist doch so ein Straßenmusikerpflaster. Wir wissen es alleine hier von Glenn Hansard aus dem Film. Once auch, ist ja auch so ein bisschen seine eigene Geschichte. Ich habe immer, Ed Sheeran war wahrscheinlich auch in Dublin eine Zeit lang. Ich habe immer das Gefühl, hey, das gibt bestimmt eine große Konkurrenz. Da muss man vor allem auch richtig gut sein.
Ja, das stimmt, das ist so. Da ist ein ganz hohes Niveau und ich hatte auch noch den Bonus, so jung zu sein, glaube ich auch. Aber ich fand es faszinierend, war eine magische Welt. Einmal die Straße in Galway hoch und runter und es waren schon wieder eine ganz andere Leute dort, die irgendwas gemacht haben. Nicht nur gesungen, sondern auch Sandskulpturen und alle möglichen Dinge, die da auf der Straße passierten. Ist immer noch wie so ein kleiner magischer Traum, wenn ich daran zurückdenke.
Zu wem aus der Zeit hast du heute noch Kontakt?
Na, dort in Irland niemanden. Also natürlich habe ich Leute kennengelernt, aber ich war immer selbst und alleine unterwegs, Eigenbrötler. Es war auch irgendwie schön, diese Bekanntschaften dort in diesen Hostels, die waren auch deswegen so intensiv manchmal, weil man sich nicht wieder begegnet ist. Es war so, teilweise gab es diese Momente, man hat sich für einen Abend sein Leben erzählt und es hatte so eine Freiheit. Ja. Weil es war nur da und es war klar, nächsten Tag geht man verschiedene Wege und jemand aus Amerika oder Südamerika, also man sieht sich wahrscheinlich nie wieder.
Und damals hat man auch noch keine E-Mails ausgetauscht in der Zeit, oder? Oder schon? Hattest du vermutlich nicht.
Nee, das glaube ich war noch nicht. Und E-Mails, vielleicht hat man es dann gemacht, aber irgendwie war klar, es ist so lose und hat dadurch eine große Freiheit.
Gehört auch dazu.
Zu sein, wie man ist. Ja.
Wo ist deine erste Gitarre? Heute?
Ich habe ja Konzertgitarre angefangen und die eine davon, die mir meine Oma damals geschenkt hat, die habe ich auch immer noch. Das war so meine erste bessere. Und die gebe ich auch nicht weg. Die ist immer noch da, die steht in meinem Zimmer in diesem Gitarrenkasten, nimmt Platz ein. Immer wieder frage ich mich, wie viel Sinn das macht.
Ja.
Aber sie ist noch da. Ja.
Hast du mal gespielt auf ihr denn wieder? Oder sogar etwas aufgenommen?
Ja, irgendwann kam das auch mal vor, ja, wenn ich da so durchprobiere. Aber ich habe auch andere Modelle, natürlich viele, viele Gitarren, die sich im Laufe der Zeit gesammelt haben, tatsächlich. Ja.
Glücklich mit nichts. Das ist ein Song vom 2017er Album, glaube ich, in dem du ja auch sagst, ich wollte immer nur singen. Gilt es auch für die ersten 6, 7, 8, 9, 10 Lebensjahre, dass du immer nur singen wolltest? Oder für den eher erwachsenen Max?
Es gab eigentlich eine interessante Zeit kurz danach, in der ich dafür bekannt war, der zu sein, der nicht singen konnte in meiner Klasse. Also das muss so ungefähr mit 10, 11, 12 gewesen sein. Und ich weiß gar nicht genau, wodurch das kam. Ich weiß nur, dass sich das dann weitergetragen hat und dass ich später aber dann durch eigentlich Vorbilder, Bob Dylan, Rolling Stones, verschiedene, also eher so auch Retros, war damals ja schon alt, dann wie so ein Drive dahin entwickelt habe und auch eigentlich gar nicht die Stimme dazu hatte und dann Gesangsunterricht genommen habe und mit meinem Vater immer gefeilscht habe, weil der dann irgendwie gesagt hat, naja, bringt das denn was und so. Und dann
Wie alt warst du da?
Würde sagen 15 oder sowas.
Gesangsunterricht mit 15, ja?
15, 16.
Da habt ihr gefeilscht.
Ja, also alles, es gab so eine Energie, aber es gab nicht viel Chance und es war auch für andere Leute nicht unbedingt ersichtlich, wohin das führt. Vielleicht aber hat das auch gerade nochmal eine besondere Kraft gegeben, jetzt rückblickend.
Ja.
Und wenn ich die Aufnahmen aus der Zeit höre, dann klingt die Stimme auch noch unheimlich ungebildet. Und ich glaube sogar, dann haben meine Eltern diese Aufnahmen an jemanden geschickt, der mit den Beatles mal aufgenommen hat, weil das da irgendeine Verbindung über die Schwester von meiner Mutter gab. Und der sagt, der Junge soll lieber Physik studieren.
Hat der Junge auch gemacht.
Zur Debatte schon. Hat er auch gemacht, genau. Und ich glaube aber, dass genau aus dieser Kraft etwas nicht zu können und es doch zu machen, weil es etwas zu sagen gibt. Das steckt, das muss doch, das dahinter steckte.
Ja.
Und dadurch wurde dieser Weg dann gefunden, dass diese Kraft auch eine war, die dieses erste Album vor allen Dingen bezeichnet und die es vielleicht auch so unterschieden hat von dem Rest der Leute.
Interessant. Hattest du einen Gesangslehrer oder Lehrerin?
Verschiedene.
Ach,
die sind alle verzweifelt. Ich bin mit ihnen verzweifelt. Ich hatte keine
Lust. Ach, die sind richtig an dir verzweifelt?
Ja, ich hatte dann so eine Studienvorbereitung. Dann bekam ich so ein paar Stunden die Woche und hatte dann so einen Gürtel um die Brust und wie mal so eine Gesangstechnik irgendwie von vielen. Man muss den dann versuchen zu halten und Übungen machen, um die Muskeln zu stärken. Natürlich unheimlich langweilig.
Ja.
Und ich hatte keine Lust und keinen Draht und zu den Lehrern, Lehrerinnen. Und habe dann, erst später bin ich zu einem gekommen, der hat mir so Blues-Licks gezeigt und so habe ich angefangen zu singen. Also immer das, was man macht, daran wird man gut. Und so ist es beim Singen eben auch. Und diese ganzen anderen Theoreme, ich konnte das, für mich war das nichts.
Ich wollte schon immer Gesangsunterricht nehmen. Einfach nur, um es ein bisschen zu können oder besser zu werden oder überhaupt, ich sag mal so, überhaupt irgendwie halbwegs singen zu können.
Ja.
Kannst du das mit dem Gürtel empfehlen?
Nein, absolut nicht.
Das nicht.
Und das ist komisch, im Gesang steckt so eine Scham bei vielen Leuten, ne? Weil es ist unser Innerstes, unsere Stimme. Man schämt sich dafür sehr schnell. Und die Kinder, die alle keinen Gesangsunterricht haben, die singen frei heraus. Oh. Und es hört sich immer schön an.
Mhm.
Will nicht sagen, dass es sich bei allen Erwachsenen immer sofort schön anhört. Aber das Singen selbst ist eigentlich so viel mehr. Und der Kern dessen ist was ganz anderes als die Technik. Und die Technik kommt wie bei allem mit dem Machen. Und sicher ist das für alle ein bisschen unterschiedlich gut möglich. Ne? Bestimmte schwere Gesangsparts, die werde auch ich nie singen können, so dass es sich gut anhört. Aber das Singen als Tätigkeit an sich kann jeder für sich entdecken und für sich entwickeln, ganz aus sich selber raus. Und dann wird es immer schöner und spezieller sein, als nach der Maßgabe von irgendwelchen studierten Leuten, die das irgendwie weitergeben wollen. Und ja, oft, so kam es mir damals vor, auch in so einer Frustration haben, selbst mit der perfekten Technik nicht gehört zu werden, weil darauf kommt es eben nicht an.
Ich sehe gerade, du hast auf deinen Fingernägeln hast ein bisschen Nagellack.
Ja.
Teilweise durften das die Kinder machen?
Nein.
Also das hast du sogar selber gemacht. Das sind nur so Kleckse auf einigen Fingernägeln.
Ja, das ist noch ein Relikt von der letzten Tour. Also ich habe das zwischendurch wieder aufgefrischt, weil ich das irgendwie so gerne hatte. Wir hatten so verbindende Merkmale gesucht und die eine von den beiden Musikerinnen, mit denen ich unterwegs war, die hatte diesen roten Nagellack und dann habe ich mir den auch drauf gemacht. Und mir hat es so gefallen. Und deswegen habe ich das einfach beibehalten. Ne?
Kinder dürfen ja ganz oft. Mama, Papa, kann ich dir ein bisschen Nagellack machen? Ja, mach. Ich weiß nicht, hast du eine Tochter oder hast du...
Ich habe Zwillinge, Junge und Mädchen.
Junge und Mädchen, ja gut. Die Mädchen fangen ja oft sehr früh an mit Nagellack, weil es einfach eine schöne Spielerei ist.
Auf jeden Fall, ja. Aber ja, jetzt ist ja die Zeit, wo sich das alles wandelt und die Väter und Söhne machen das mit. Und machen das sogar selbst und öfter als sie.
Du hast sogar Zwillinge.
Ja.
Ich dachte gerade, sind die ein Eich? Nein, sind sie nicht, wenn es ein Junge und ein Mädchen sind.
Genau.
Denn das Lustige ist, als ich gestern Bahnhof Friedrichstraße aus der S-Bahn stieg, da stiegen zwei Zwillinge ein. Wir reden aber von ungefähr 50, 55 Jahre alt mit langen blonden Haaren. Ja. Und das ist ein so krasses Bild. Das ist fast ein Glücksmoment. Mhm. Wenn man Zwillinge, also sind jetzt Zwillinge, aber so erwachsene Zwillinge sieht, das ist so ein besonderer Moment. Mhm. Das ist so toll. Und ich habe mal zwei alte Damen in Baden-Baden, wo ich ja zu Hause bin, habe ich zwei alte Damen und ich würde sagen, die waren 90. Und es waren zwei eineige Zwillinge, 90 Jahre alt, die das Gleiche anhatten. Mhm. Ey, was für ein Bild. Das war so schön.
Ja.
Das bleibt.
Ja, total. Es ist ja auch verrückt, was das für eine Verbindung ist. Das kann man sich, glaube ich, als Nicht-Zwilling nicht vorstellen. Ich kann es nur spüren, wie man sein ganzes Leben diese Zeit miteinander verbringt, wie einen das verbinden muss. So schön.
Ein bisschen die Poesie des Alltags, weißt du, wenn man so diese Zwillinge auf der Straße sieht. Poesie. Dein Name Prosa ist ja ein Künstlername. Eigentlich heißt du Podeschwick. Mhm. Wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Du bist aber einer, der natürlich sehr poetisch arbeitet, der ja auch noch dichtet und Gedichte verschickt. Prosa ist ja fast das Gegenteil davon. Eigentlich, wann kam die Entscheidung, als dass du Prosa wählst?
Das war tatsächlich bei meinen ersten Konzerten schon, weil Podeschwick, das ist eben was sich schwer merken lässt. Und es war klar, ich werde nicht so einfach mit diesem Namen durch die Welt ziehen können.
Man kriegt den zumindest durcheinander immer.
Genau, man weiß nicht, wie man ihn schreibt, wird hin mit G geschrieben, das machen sowieso immer alle nicht. Also, das war klar. Und dann kam es mir eines Tags, so wie, was hatte ich, Rio Reiser und so, dachte, du brauchst so einen kurzen Namen. Und ich mochte einfach immer diesen Klang und das Aussehen davon. Das war eine ganz intuitive Entscheidung. Und jetzt ist da dieser Widerspruch.
Ja, das ist gut. Ja, wenn man es streng nimmt, aber es gibt ja keine Notwendigkeit, das jetzt einfach so eng zu nehmen. Aber es ist trotzdem ein ganz lustiger Gegensatz eigentlich, ne?
Ja, genau. Wer weiß, wohin die Reise auch noch geht, ne?
Ja. Hast du deinen ersten Roman schon irgendwo in der Schublade?
Nee, habe ich nicht. Tatsächlich. Bin im Moment ausgefüllt mit diesen Gedichten. Aber es ist auch interessant. Man ist vielleicht auch nur eins von diesen ganzen Arten, ja. Und vielleicht nicht unbedingt die, nach der man benannt ist.
Du hast mir ein Buch auch mitgebracht. Ja. Gedicht und Briefe 2015 bis 2023, was jetzt neu verlegt wurde.
Ja.
Das ist jetzt also ganz neu.
Ja.
Das sind auch Gedichte, die du verschickt hast in der Vergangenheit?
Genau, das sind diese 9 Jahre Gedichte.
Das sind diese 9 Jahre. Und auch Briefe, habe ich jetzt gerade gesehen. Ist das ein Briefwechsel zwischen Dota und dir?
Nee, dieses Abo hat sich ja gewandelt über all die Zeit. Das kann man über dieses Buch auch nachvollziehen. Ja. Und das hier zum Beispiel, was du jetzt gerade aufschlägst, das ist der aktuelle Stand auch. Es gibt eine Gestaltung und einen Brief. Und es kommt auch Musik, das ist in dem Buch nicht drin, per QR-Code noch mit. Das. Genau, also es ist so dreiteilig, dieser Brief.
Ich habe hier Februar 2023 aufgeschlagen, was ist richtig und was ist falsch. Kann etwas, das falsch beginnt, richtig enden? Als Zitat.
Genau, deshalb schreiben mir Leute Briefe und ich beantworte die in meinen Briefen an alle.
Super, liebe Malia, liebe Freunde, genau so geht dann dieser Brief los. Ja. Ich schreibe euch, nachdem ich eine Woche lang mit meinem neuen Trio im Studio war.
Ja.
Neben der euch wohlbekannten Liv Solvay. Ist jetzt auch die Schlagzeugerin und Multi-Instrumentalistin Maria de Waal mit dabei.
Mhm. Genau, die ist das mit dem Nagellack.
Das war die mit dem Nagellack. Ja. Als wir ein Sternbild waren.
Ja.
Diese Zeile ist, glaube ich, bestimmt schon sehr, sehr alt, oder? Als wir ein Sternbild waren.
Nee.
Ist die aus einem Song?
Nee, ist ein Gedicht.
Ist ein Gedicht.
Aus dem letzten Jahr.
Das ist sogar aus dem letzten Jahr. Mhm. Als wir ein Sternbild waren. Ja, was war da, als wir ein Sternbild waren? Da waren wir noch nicht auf der Welt, da waren wir ein Gedanke im Kopf unserer Eltern, noch nicht mal das.
In diesem Gedicht ist es tatsächlich eine Liebesbeziehung, auf die das verweist. Insofern, da kommt das irgendwie natürlich auch zusammen, diese...
Ja.
Ja, man muss es wahrscheinlich im Gedicht lesen, um diesen Titel da zu verstehen, so wie er gedacht ist, ja.
Als wir ein Sternbild waren. Gedichte und Briefe 2015 bis 2023.
Mhm.
Wir wollen über ein paar Songs mal sprechen.
Ja,
natürlich müssen wir als erstes, wir müssen gar nichts, aber Buntes Papier ist ein Song, den viele, viele kennen, auch wenn sie vielleicht manchmal gar nicht wissen, dass der Song von Max Prosa ist. Aber das ist ein Song, der ist einem irgendwo schon mal begegnet.
Und dann fliegst durch die Luft das bunte Papier. Und der Westwind weht es aus ihrem Revier. Oh, es fliegt durch die Luft, und schön sieht das aus. Und dann jubeln sie auf ihrem Weg nach Haus.
Und das ist ja wirklich auch eine außergewöhnliche Geschichte, die du da erzählst mit den griechischen Kindern, den 7 griechischen Kindern. Mhm. Und die finden ja Geld auf der Straße. Die finden letztendlich Schmiergeld aus Papier auf der Straße. Sie rennen die Ebene hinab und spielen dann ein Spiel. Bauruinen sind Burgen, die über Nacht einem Feind in die Hände fielen. Also da ist eine richtig große Geschichte. Mhm. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen oder wo ist die her?
Das ist eine wahre Geschichte tatsächlich.
So,
und die habe ich gefunden in einem Buch von Byung-Chul Han, den ich vorhin schon erwähnte. Psychopolitik heißt das Buch. Da schreibt der...
Würde mich schon mal abschrecken.
Ja.
Psychopolitik. Würde ich keine Seite aufblättern.
Ja. Aber es ist ein großartiges Werk. Alle seine Bücher sind sehr lesenswert. Aber da steckt eben diese Geschichte drin als Beispiel dafür... Eigentlich als Beispiel der Idiotie, wie man mit Sachen, mit Dingen umgeht, so man erwartet das eigentlich nicht, ne? Und wie dieses Geld, wir sind alle diesem Wahn verfallen, dieses Geld als Geld zu sehen, ist letztendlich so hochzuheben und zu heiligen, ne? Also es ist sozusagen das Heiligtum unserer Zeit. Wer einen Geldschein zerreißt, wird als Verrückter angesehen. So.
Ja.
Und diese Kinder aber sind eben so viel schlauer als wir, indem sie es als das sehen, was es wirklich ist, das bunte Papier. Ja. Und dieser Schluss ist so faszinierend, dass hat mich nicht losgelassen. Ich habe dieses Lied daraus gemacht. Ja.
Außergewöhnliche Geschichte. Und die hat er sich auch nicht ausgedacht, meinst du?
Nee. Die ist wahrhaft passiert, das schreibt er da.
Ja.
Wo die passiert ist und wie er darauf gekommen ist, das habe ich nicht weiter nachvollzogen. Aber sie ist aus diesem Buch und... verweist natürlich auch auf das Kaisers neue Kleid. Der Kaiser ist nackt. Das Kind, das sieht das zum ersten Mal. Das steht in der Tradition auch wieder. Genau. Ja.
Das ist also buntes Papier. Mehr ist es nicht, das Geld.
Die Sonne scheint auf eine gut gelaunte Stadt. Die Menschen friedlich ihre Münder satt. Sie tun das, was sie an allen Tagen tun. Bis jemand fragt, war das ein Donnerschlag?
Donnerschlag, auch noch ein Song, da scheint die Sonne auf eine gut gelaunte Stadt. Schönes Bild eigentlich, eine gut gelaunte Stadt. Welche Stadt würdest du wirklich auch, sag ich mal, in Deutschland oder meinetwegen woanders, eventuell auf einer Insel, als gut gelaunt bezeichnen? Also Berlin nicht. Also Berlin ist alles als gut gelaunt.
Im Moment nicht, aber
war Berlin
gut gelaunt? An einem Sommertag, wenn man da über Sempelhofer Feld schlendert oder so.
Aber werde ich trotzdem vom Taxifahrer oder beim Bäcker angepumpt. Max, weißt du
das
ganz genau.
Sein, das kann sein, das stimmt. Ja, aber es gibt ja durchaus doch so Szenerien. Ja.
Welche Stadt hat besonders positive Vibes?
Das sind ja immer nur Ausschnitte, die wir da sehen. Ne? Aber in Berlin, also natürlich, wenn ich da in Ruhrpott komme, da passiert es neulich erst, als ich das letzte Mal dort war, fuhr ich da in so eine Einbahnstraße. Oder in so eine Straße rein, kam mir ein Polizist entgegen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Einbahnstraße war, aber irgendwie musste ich rückwärts raus. Und dieser Polizist, der war so unheimlich freundlich. Und das war irgendwie so ein Aha-Erlebnis, weil ich war so erschrocken. Polizei kommt und ich bin hier irgendwie falsch. Und dann war der so entwaffnend freundlich, dass ich wirklich völlig perplex war. Und ich dachte, ja, so geht's ja auch. So geht's ja auch, weil wer fährt denn hier schon irgendwo lang mit böser Idee dahinter oder so? Nee. Ne? Und Sano kommt von woanders und ist einfach freundlich zu mir. Die größte Waffe, die wir haben, ja. Ein Lächeln, Freundlichkeit und man ist verblüfft.
Ja,
genau, also das ist gerade, was ich mir darunter vorstelle. Ja. Wobei, also ich meine, da geht es ja natürlich um...
Ja klar, hier ist also, die Sonne scheint, ne, die Menschen friedlich, ihre Mütter sagt, sie tun das, was sie an allen Tagen tun, bis jemand fragt, war das ein Donnerschlag? Und dann laufen sie und laufen und lassen alles fallen und die Gefangenen brechen aus und sagen, was sie wollen. Was war die Inspiration für diesen Text?
Das Erdbeben von Capri.
Ah. Ja.
In der Zeit... Vor Corona ist das entstanden und hat, wie es so manchmal ist, das lag in der Luft. So denke ich es mir. Dass, also wir als Schreiber, dass ich wie alle Menschen auch eine Idee von ihrer Zukunft haben. Es liegt irgendwie im Unterbewussten drin. Was wir haben, ist ja nur dieser kleine Eisberg oben, das Bewusstsein und die, was in Kontrolle ist. Und ganz viel liegt da drunter. Das existiert auch kollektiv, ne, für die Welt. Und dieses Grüße aus der Flut-Album ist ganz interessant, weil diese ganzen, und auch Wann könnt ihr endlich friedlich sein, diese ganzen Lieder entstanden, jeweils vor
Album.
Corona und vor dem Krieg entstanden diese Lieder.
Die und passten einfach dann perfekt zur aktuellen Situation.
Ja.
Stimmt, ich hatte auch gedacht, das letzte, das wäre auch wirklich eine Reaktion auf den Krieg, aber dafür kam
es ja erst
zu spät.
Genau, es ist
dafür
ja, glaube ich, im Mai entschieden, im Juni oder was, ne? Und der Krieg brach erst im Februar aus.
Richtig.
Insofern, genau, die Lieder waren schon da, es lag in der Luft.
Wann könnt ihr endlich friedlich sein? Das ist das letzte Album, da ist Liebelei zum Beispiel drauf. Mhm. Die Gedanken sind aus Blei, das Leben selbst ist Liebelei. Und da habe ich mich kurz gefragt, was ist eigentlich genau Liebelei? Das ist eigentlich gar kein positives Wort, sondern das ist ja nur eine flüchtige Beziehung. Eine Beziehung, die man nicht so ganz ernst nimmt. Das ist eigentlich Liebelei.
Ja, okay.
Aber so meintest du es nicht, oder?
Naja, ich meine, im Prinzip, wenn man die Natur sich ansieht, Liebelei hat für mich sowas schon Flüchtiges, aber Freudvolles.
Freudvolles.
So, ne, so ein schwärmendes, ein Bienenschwarm oder so, ne? Irgendwie sowas. Es passiert viel, die Blumen. Und dann, man nimmt nichts schwer, es geht einfach voran. So ist die Idee davon. So wie man es in der Natur oft beobachtet.
Ja. Und du gibst dem auch eigentlich eine andere Bedeutung. Die eigentliche Bedeutung ist wirklich irgendwie, ah nee, das war nix, das war nur eine Liebelei. Das ist, glaube ich, die ursprüngliche Bedeutung.
Okay,
Das ist wirklich nur eine Liebelei, nichts Ernstes. Aber so weit ist es nicht.
Ne? Nee, für mich war es positiv und irgendwie der Natur entsprechen. Und diese Gedanken, die der Mensch reinbringt, das, was der Mensch reinbringt, das ist eben das Blei an unseren Füßen.
Die Gedanken sind aus Blei, das Leben selbst ist Liebelei.
Erzähl mir bitte was zu Hinunter in die Mine. Ich weiß gar nicht, was es ist an diesem Song, aber das ist so Storytelling, der packt einen so dermaßen. Wo kam der Song her?
Der kam aus einem Morgenritual, was ich habe, und zwar mit einem Buch der Symbole. Es gibt das Buch der Symbole von Taschen, wo ich großer Fan von bin. Und dort sind alle möglichen Symbole, wie zum Beispiel Farben, Gelb oder Ahne oder Anker oder Sonne, verschiedene. Und da war, ich glaube, Abstieg. Und ich habe das, dass ich morgens mir das dann durchlese und versuche zu assoziieren, ne? Dass Sprachspiele beginnen. So fängt bei mir ein Lied an oder ein Gedicht. Und das war das Sprachspiel zu Abstieg. Lustigerweise entwickelte sich dann da in diesem Abstieg diese Metapher zu denen da oben, ne? Komm mit uns hinunter in die Mine, lass die da oben leben, wie sie wollen. Sie spielen ihre angelernten Rollen, doch wir brechen aus der Routine.
Ja.
Und so dieser Kern, der steckte da drin. Und das hat mich irgendwie weitergetragen über dieses ganze Lied dann. Und auch da finde ich immer wieder Parallelen. Jedes Mal, wenn ich es neu singe, fällt mir ein, was ich letzte Woche dazu gelesen habe.
Wobei, hinunter in die Mine klingt jetzt nicht besonders nach Freiheit. Und es ist eigentlich auch kein besonders wünschenswerter Ort, oder? Also.
Das ist ja eben genau die Frage. Wo liegt unsere Freiheit? Liegt sie da, wo es angenehm ist? Oder liegt sie da, wo wir durch etwas hindurch müssen? So, ne? Ja. Und wenn ja, wie schaffen wir es, den kollektiven Aufbruch dazu?
Wobei, da unten ist ja schnell Endstation. Da kommt man irgendwann nicht mehr weiter.
Genau, aber die Schätze liegen auch da. Ne? Irgendwie vielleicht die Erkenntnis, vielleicht eine neue Form von Innerlichkeit. Man kann da ja auch viel überlegen, ob unsere große Freiheit denn auch unser großes Glück ist oder wo das denn vielleicht noch liegen könnte.
Mit uns hinunter in die Mine. Lass die da oben leben, wie sie wollen. Sie spielen ihre angelernten Rollen. Wir brechen aus der Routine. Sie spielen ihre angelernten Rollen, verwandeln unsere Welt in eine Ruine.
Wir sind ja wirklich in besonderen Zeiten, also die wirklich besonders dramatisch, besonders traurig, besonders schicksalhaft sind. Wie oft hast du das Gefühl, dass manche Songs von dir, die du in den letzten Jahren geschrieben hast, dass die anders aufgenommen werden? Inwiefern spürst du das Gefühl, auch Gefühle in deutscher Sprache, vielleicht etwas mehr gefragt sind, als das in der Vergangenheit der Fall war?
Ja, das Gefühl habe ich durchaus. Ja. Als ich hatte, wann war das, 2019, dieses Album Mit anderen Augen. Mhm. Darauf war dieses Lied Brüder und Schwestern. Und das hat die Zeilen, kein Gott wird uns retten, kein Held uns befreien, wir müssen es selber sein. Und als ich das damals sang, hatte ich ein paar Mal das Gefühl, das ist irgendwie drüber für diese Attitüde, in der wir uns hier bewegen. Und die ja auch immer noch da ist. Es wird ja sehr wenig überhaupt ernst gemeint, wenn man jetzt so diese ganzen Podcasts, viele, die es gibt, oder Satiren, die Leute, die so da, Böhmermann und all sowas, die Leute, die das machen. Das ist alles eine Attitüde von viel von Sarkasmus und Ironie da drin, so, ne? Und die Hamburger Schule, die ganze Songwriter-Schule, alles kommt daher, so. Mhm. Also, und es ist aber auch nichts, wofür man sich entscheiden kann. Ich habe immer die Dinge so geschrieben, wie ich sie gemeint habe. Und habe aber auch oft das Gefühl gehabt, damit fehl am Platz zu sein oder bei dem Publikum, was im Moment so unterwegs ist, nicht damit anzukommen. Und das hat sich, seitdem diese Sachen passiert sind in den letzten Jahren, wie Corona und die Kriege und all sowas, hat sich das ein wenig verändert. Ja, einfach so von draußen darauf schauen. So. Ja. Wobei für mich ist das nicht die eine, die absolute Wahrheit oder die andere. Es sind verschiedene Arten und Weisen, die Welt wahrzunehmen. Und genau, es hat sich verändert oder es ist sich am Verändern. Ja. Und auch Lyrik ist in dieser Zeit wieder gefragter. Mhm. Einfach auch aus demselben Grund, weil es so eine gewisse Ernsthaftigkeit und so eine Substantialität wieder gibt, so eine neue.
Tun wir Deutschen uns mit dem Wort Liebe? Also ich würde nie einen Songtext machen wollen, wo Love oder sowas oder Liebe drin ist, weil ich denke, es ist tausendfach gegeben. Es ist so schon so verbraucht dann irgendwie. Auch du textest ja ab und zu mit Liebe oder die Liebe bekommt die Macht oder mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber irgendwas Ähnliches habe ich jetzt so gerade im Hinterkopf. Tun wir Deutschen uns damals ein bisschen schwer, weil das ist so sehr gefühlsbetont. Die Engländer gehen damit selbstverständlicher um. Die Franzosen wahrscheinlich so, die feiern sich ja ohnehin und ihre eigene Musik auch viel mehr, als das die Deutschen tun. Ja. Also die lieben ihre Musik, auch ihre französische Musik.
Ja.
Wie ist es bei uns Deutschen? Wir sind nicht so die Romantiker, was so die Sprache angeht, oder?
Ja, es klingt sehr schnell schwülstig. Ja. Und das sagen eben auch viele, die anfangen zu schreiben auf Deutsch Texte oder Songtexte, dass das nicht geht. Es ist eben, man muss sehr hart arbeiten, um dem Deutschen das abzuringen, diese Sprache und auch die Würde und Größe, die auch in den kleinen Dingen steckt.
Ja, weil damit die Sprache auch ein bisschen härter ist, ne,
genau, als andere Sprachen. Es verzeiht nicht viel, die deutsche Sprache verzeiht nichts. Und das ist natürlich dann vielleicht auch noch ein größerer Ansporn, da noch was rauszukriegen. Ja.
Ich freue mich ja über jeden, der auf Deutsch singt, weil ich denke, als Künstler...
Ich nicht, weil es gibt viele, die es nicht tun oder die es nicht tun sollten. Oder ich finde, ich kann mir das oft nicht anhören einfach. Aber vielleicht, weil ich da so drin stecke. So,
ja. Ne? Weil aber so viel mehr Tiefe drin steckt, wenn jemand das auf Deutsch singt und natürlich auch in der Muttersprache. Es hat eine andere Tiefe, als wenn du den gleichen Text als deutscher Künstler auf Englisch
arbeitest. Ja, es total. Hat eine andere aber Tiefe. Es verzeiht nichts. Und wenn man genau arbeitet, dann...
Was ist ein gutes Beispiel, um mal zu zeigen, die deutsche Sprache verzeiht verzeiht es nicht. Was fällt dir ein?
Oh, ich will da.
Ich weiß, es ist eine schwierige Frage jetzt.
Jetzt so aus dem irgendwas. So.
Ja, such mir einen Baum aus dem Wald. Hat es mit Reim zu tun? Mit Reim hat es eigentlich nichts zu tun. Oder ist es der Rhythmus, weil wir ja vieles Kratz und alles so, so Hartes drin haben? Ist es der Klang, der nicht verzeiht?
Genau, es hat eben nicht diesen Klang und diesen Singsang. Es hat nicht diese Komponente einfach. Und dadurch, dass das Englische diese Komponente so stark hat, die englische Sprache an sich und das Sprechen auch viel melodiöser ist, fällt da ein gewisser Teil der Aufmerksamkeit, glaube ich, drauf oder irgendwie der Wahrnehmung. Ne?
Ja.
Und bei uns ist es wirklich der am Inhalt festgemacht.
Ja. Ein Song vom letzten Album, das ist auch Meisterstück zum Beispiel.
Ja.
Ich glaube, wir alle sind zu Gast in einem Meisterstück. Find unsere Rolle auf der Suche nach dem Glück.
Sind wir Enzyme, Knochen, Fleisch und Blut? Das kann ja sein, doch das ist nicht genug. Was glaubst du, was gibt es da draußen noch? Wie spirituell bist du? Was gibt's da draußen noch an Energien oder an Dingen, die uns auch steuern oder die wir vielleicht nicht wahrnehmen? Denn Religion taucht bei dir ja auch immer auf.
Ja, ja,
also die Bibel ist ja auch mit bestimmten Geschichten, bestimmten Sätzen auch immer wieder ein gutes Fundstück, ne?
Total,
eine gute Quelle, auch für Inspiration, auch für Lyrik, auch für Poesie.
Ja, total. Ja. Also es ist eine konstante Beschäftigung mit diesem Thema. Es zieht sich durch die ganzen Songs und durch auch alle Alben.
Bist du gläubig denn?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Die Bibel liegt ab und zu auch mal bei dir irgendwo im Regal oder du guckst im Hotel auch mal in die Bibel. Gibt's ja immer noch, ne?
Auf jeden Fall.
Die Bibel im Hotelzimmer.
Total, ja. Ich habe eigentlich angefangen als Interesse an den Geschichten die Bibel zu lesen und habe dann darin etwas gefunden, was ich meine, und wir sind so mit diesem Glauben so unheimlich belegt durch diese ganze, so wie er hat im Moment einen schlechten Stand in unserer Gesellschaft.
Ja.
Nicht zu Unrecht, weil eben diese ganzen, es gab diese ganzen Skandale. Und es muss neu erfunden werden. So, ne? Definitiv ist aber ganz viel, was gefunden wird von der Gesellschaft heute, sei es Yoga und all diese spirituellen neuen Wege, sehr verwandt mit dem Glauben, wie er einmal war. So, ne? Das, was die neue Sprache benutzt, nur andere Worte für die gleichen Prinzipien. Insofern würde ich sagen, da sind viel mehr Menschen gläubig, als sie glauben, sondern nur eben nicht in diesem alten Konstrukt. Und es ist sehr gesund, dass sich das wandelt. Mhm. Und auch die Leute, von denen ich viele kenne, die jetzt Pfarrer und Pfarrerinnen werden, die wissen das auch und die haben natürlich diesen Apparat vor sich und müssen den verändern und suchen Wege und finden Wege. Und am Ende steht die Frage, genau nach diesen Enzymen, Fleisch und Blut, wenn wir sagen, wir sind Fleisch und Blut und Enzyme und Mathematik und wenn man stirbt, ist es wie wenn man Strom rauszieht, es passiert nichts. Mhm. Das ist eine Welt, in der wir alle nicht leben können und die auch absurd erscheint. Sie erscheint genauso absurd wie diese ganzen, wie irgendwelche abstrusen Theorien, Verschwörungstheorien, ist auch das einfach eine. Und da muss man sich eingestehen, wir wissen ganz wenig von den entscheidenden Fragen, die es in diesem Leben gibt, wissen wir, können wir keine beantworten. Nicht mit Wissenschaft. Also was passiert, worum geht's, wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Deswegen heißt es ja auch Glauben.
Genau.
Weil wir es nicht wissen. Wobei viele, die natürlich den Glauben vertreten, so tun, als wüsste man's.
Ja.
Die verkaufen es ja gar nicht mehr so als Glauben, sondern das ist, manchmal fühlt es sich schon an wie Wissen.
Ja, ja, genau. Und ganz viele aber leben und stellen sich die Frage nicht und denken, sie sind irgendwie beantwortet, also, oder, und klammern die aus, ne? Wir sind ja auch gut in der Gesellschaft, das alles auszuklammern, ne? Wenn jemand stirbt, die ganzen Prozedere, die es da gibt, dass das nicht weiter oder so wenig wie möglich aufkommt, weil es unangenehm ist, weil wir keine Antworten haben. Immer noch nicht.
So.
Und man kann diese Antworten auf diese Fragen, die gibt's, also die Fragen gibt's schon so lange. Und es gibt gute Antworten oder Näherungen, die stecken in den alten Büchern und müssen immer wieder neu übertragen werden auf die neue Zeit. Und es passiert, ob bewusst oder unbewusst.
Wir sind auf jeden Fall alle ein Meisterstück, ne? Also darauf können wir uns auf jeden Fall.
Ja, und dieses ganze Leben, das immer wieder zu sehen, egal was man davon hält und woher man kommt, was das für eine Schönheit und für eine Genialität und was für ein Reichtum da drin steckt. für eine Pracht. Das ist was, was wir mit der Kunst können und tun sollten.
Und man kann sich so verrückt machen.
Weil das hilft für alles. Ne? Das hilft für alles. Das hilft eben auch genau für die Fragen nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es hilft für die Fragen nach dem Klimaschutz. Vielleicht viel eher als irgendwelche mathematischen Kalkulationen und die vielen anderen Gedanken, die dazu gefasst werden.
Man kann sich ja schön verrückt machen mit dem Gedanken auch, wo kommt das alles her, oder? Gell, du hast das auch manchmal, du gehst irgendwie so durch den Wald, guckst in den Himmel und denkst, okay, es geht immer geradeaus da oben oder wo auch immer. Man wird nie rausfinden, wo es endet. Und wer hat sich das alles erstmal ausgedacht hier? Wie kommt es, dass es überhaupt, irgendwas muss ja zu Anfang da gewesen sein. Wie kommt es, dass plötzlich etwas ist? Man kann es oft so ganz abstrakt einfach so links liegen lassen. Und dann gibt es aber so diese Momente, in denen man sich reinsteigert. Und das ist richtig unangenehm manchmal, oder?
Ja, und so schön auch. Wie klein bin ich? Und wie wir, guck mal, wir sitzen hier mit dieser ganzen Technik, was da alles drinsteckt, auf den Schultern aller. Jetzt stehen wir auf den Schultern von Riesen, die wieder auf den Schultern. So kam das alles zustande. Wie selten denkt man daran, wer man eigentlich ist in dieser ewigen Kette.
Das letzte Album, Wann könnt ihr endlich friedlich sein, das hast du mit deiner Band vom ersten Album gemacht. Deswegen ist der Sound auch so ein bisschen ähnlich wirklich dem ersten Album. Und dazwischen liegen ungefähr 5, 6 Alben.
Genau,
Zwischen dem allerersten, die Fantasie, wird siegen und in diesem letzten Album und plötzlich du wieder mit deiner Band, gibt auch auf YouTube eine kleine Doku zu sehen, so 10 Minuten, wie du draußen, wo wart ihr da noch? Ihr wart in der Lüneburger Heide,
da
habt ihr euch ein kleines Häuschen gemietet, die kamen dann mit dem Bulli oder so angefahren und du wartest auf sie in der Küche und dann kommen sie angefahren und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Ja.
Ich habe mich als erstes gefragt, was haben die in der Zwischenzeit gemacht? Waren die zusammen als Band unterwegs oder jeder einzeln für sich?
Nee, genau, die waren alle verstreut.
Alle verstreut.
Und ich hatte dann irgendwann diesen Impuls, ne, wie es ja manchmal so ist, kommen einem diese Ideen, man könnte doch mal, und was machen sie eigentlich alle? Und so, und manchmal verfliegen diese Ideen einfach immer.
Ja.
So viele hat man von denen am Tag.
Aber ihr hattet schon Kontakt gehalten in der Zwischenzeit?
Nein, eigentlich
gar
nicht.
Kaum. Krass, ihr hattet ein Album zusammen gemacht. Es war der Start deiner Musikkarriere. Und dann hat man sich echt aus den Augen verloren.
Genau, wir haben noch ein zweites Album zusammen gemacht, fast die gleiche Band, das Rangoon.
Ach,
und,
okay.
Und dieses war aber nicht erfolgreich. Das erste war damals Sony Music, die neuen deutschen Liedermacher, einer von denen. Und ich war aber unglücklich.
Das war schon bei Sony Music, die Fantasie.
Die Fantasie.
Ah, ich dachte, das hättest du sogar selber noch. Das war und auch schon Sony Music.
Uns kannte niemand und wir sind gleich auf Platz 20 in die Charts. Also es war so ein Erfolg, den niemand je gedacht hätte, weil sich das gar nicht angebahnt hat. Genau, und dann auf diesen Erfolg aufbauend sollten wir das zweite Album machen, das uns dann praktisch in die Spitze der deutschen Bands und schießt. Und das war mir dann aber, ich wollte was komplett anderes machen, weil das erste Album hatte ich ja schon gemacht, also nicht Fantasy wird siegen 2.0, sondern Rangoon, politisches Album, experimentell. Wer sich das heute anhört, wird hören.
Aber das war das dritte Album, Rangoon.
Nee, das zweite.
Ach, ich dachte, das zweite war keiner.
Nee, das ist das dritte. Genau.
Das ist das dritte.
Ja, ja.
Ah, okay.
Aber
weißt du was? Auf deiner Webseite haben die einfach die falsche Reihenfolge.
Ach so.
Deswegen komme ich drauf.
Oh, siehst du, da
ich
muss
hab ich nämlich von deiner Webseite, habe ich mir die alle nämlich notiert. Und das ist nämlich eindeutig das zweite Album.
Oh, da muss ich mal nachgucken. Ja, hast du recht.
Deswegen komme ich drauf.
Das ich weiß es besser als die Webseite. Das kann gut, weil das zweite.
Ich glaube auch dir, ehrlich gesagt, eher als deiner Webseite.
Ja. Okay. Und das war nicht mehr erfolgreich. Dann wurden wir gedroppt. Also es kein Radiosender hat mehr gespielt. Also es war dann praktisch alles vorbei.
War aber auch okay für dich in dem Augenblick?
Es war ein Schlag.
Ach so, es war schon ein Schlag.
War ein Schlag, weil davor, ich meine, ich wusste ja auch beim ersten Album nicht, was mir geschah. Ich habe immer gemacht, was ich gemacht hatte. Ich hatte keine Stimme, auf die irgendjemand gesetzt hat oder sonst was. Ich habe das, und es hat einfach so funktioniert. Und so dachte ich, geht's weiter. Und habe dann gemacht, was ich wollte beim zweiten Album.
Ja.
Und es hat nicht mehr funktioniert. Und das hat natürlich für mich damals den Schlag gesetzt von, okay, es klappt doch nicht alles einfach so. Sondern es gibt bestimmte Regeln, es gibt Geschmack, es gibt die Radiowelt, damals noch sehr viel wichtiger als heute, ne? Die ich einspielen muss und so weiter. Naja, und dann war ist diese Band zerbrochen daran. Ne? Und ich konnte die alle auch dann nicht mehr bezahlen und haben dann andere Jobs angenommen. Manche haben auch was ganz anderes gemacht. Also es ist
wirklich?
Eine Zeit lang normal. Alle, ne? Also sind alle irgendwie der Musik verwandt geblieben.
Aber nicht als Berufsmusiker unbedingt?
Nicht unbedingt als Berufsmusiker, nee, okay. Teilweise. Genau, und dann eben diese 10 Jahre später mein Anruf. Weißt du noch, was wir 2012 gemacht haben? Wussten natürlich alle noch und hatten auch alle Bock und dann haben wir das gemacht. Ja.
Dann habt ihr euch da getroffen und wie hat es denn funktioniert? Also welche Schwierigkeiten gab es auch, dann wieder eine gleiche musikalische Sprache zu finden?
Eigentlich kaum eine, weil ich war schon immer sehr offen, dass ich die Songs mitgebracht hatte, so als Konstrukte, an denen sich alle festhalten konnten, aber offen war für jeglichen Input und Melodien. Und man hat gemerkt, wir waren alle 10 Jahre älter geworden. Es war sehr angenehm, weil dadurch waren alle irgendwie umgänglicher, so, ne? Miteinander.
Ja, ja.
Und auch mit die Wohnsituation war irgendwie einfacher. Also mit Anfang 20, so, ne? Irgendwie haben alle dann von selber abgespült und so. Das war damals irgendwie noch nicht so 2012. Irgendwie, also so Sachen an die, und das war natürlich super schön für uns, einfach das nochmal neu zu erleben mit diesen, ja. Weil wir hatten dieses Vertrauen war da und dieses Gefühl von, wir sind zusammen durch was durch. Das war da.
Du genießt es ja auch, dann auch mal nicht alleine auf der Bühne zu stehen, was du ja oft tust.
Hm.
Jetzt aber auch mal mit Band. Die Tour, die jetzt 2024 kommt, mit Band?
Nee, die ist mit einem Pianisten.
Die ist mit einem Pianisten.
Sascha Stiele.
Mit dem Sascha. Mhm. Mit dem du ja auch 2 Songs aufgenommen hast, du 15 Jahre. Da war der Sascha auch dabei. Oder hat er nicht auch mit aufgenommen? Doch.
Doch, ja.
Doch, war auch mit aufgenommen. Also, ja. Okay, das heißt, die Band, nach der Reunion, kommt die nochmal für ein Album ins Spiel? Nein.
Weiß man nicht.
Okay, das weiß nicht. Jetzt ist erstmal.
Im Moment ist es nicht geplant.
Jetzt ist erstmal vor allem Klavier und du angesagt.
Ja.
Wann kommt das neue Album eigentlich?
Das kommt im April, Ende April, 26. oder so. Genau.
Okay.
Und es ist ganz interessant, dass ich nach dieser Tour, jetzt hat sich das mit dem Buch ergeben. Und das ist so der Weg, auf dem ich jetzt bin, der ist auch mit diesem Album zusammen, eben dieses Duo und dieses Buch und die Gedichte spielen eine große Rolle. Und das ist irgendwie, hat sich schon nochmal gewandelt so im Laufe der letzten Jahre, dass das einen großen Stellenwert einnimmt.
Ja.
Solange du lebst, verschwende dich. Mein Gefühl, mein Gesicht.
Der Song Verschwende dich, der ist aus dem Kinofilm 15 Jahre. Regisseur Chris Kraus hat dich, glaube ich, entdeckt irgendwo. Der stieß irgendwo auf deine Musik und hat dich angesprochen, richtig?
Ja.
Ob du, ich weiß gar nicht, was war die erste Anfrage? Ob du einen Song machen kannst, ob du 2 Songs machen kannst für den Film?
Ich glaube, es ging von Anfang an um 2 Songs. Oder es ging um Songs bei der ersten Frage. Ne? Und er hatte mich entdeckt, weil jemand ein Lied von mir in einer Castingshow gesungen hat, nämlich Egon Werler sang das Lied Flügel 2020 bei The Voice.
Was wirklich auch nochmal für dich auch so einiges verändert hat, denn der hat bei The Voice Kids, hat er einfach diesen Song gemacht und er hat mit diesem Song gewonnen.
Ja.
Und hat, glaube ich, mit dem Video dazu mehr Streams als du mit all deinen anderen Videos.
Genau.
Wie fühlte sich das an? Eher gut oder eher schlecht?
Gut. Weil ich dieses Lied, ich meine, ich habe irgendwie konnten diese Zeilen und dieses Gefühl von diesem Lied durch seine Interpretation verschiedene Leute erreichen, die es durch meine nicht erreichen konnte. Und da bin ich auch immer sofort dabei zu sagen, ich habe da eine sehr spezielle Art, es zu machen, eine sehr spezielle Stimme. Aber ich bin natürlich froh, diesen Beitrag zu leisten mit den Worten, auch wie es jetzt in dem Film ist. Ne? Das ist, hat sich dann sozusagen weiterentwickelt. Ich sag jetzt schon immer, scherzhaft, die Versionen, die andere Leute singen, werden immer viel berühmter als meine eigenen. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es gut, denn das ist mir der wichtigste Teil, ist mir nicht das Singen, sondern ist mir das Schreiben. Deswegen gibt es diese Bücher und die Gedichte.
Ja. Wusstest du, dass er singen würde in der Sendung? Hatte man dich vorher gefragt. Nein, du hast es auch entdeckt.
Ja, genau.
Du hast es auch im Fernsehen entdeckt,
also
beziehungsweise auf Video.
Haben mir so ein paar Vögelchen das gezwitschert irgendwann, kurz bevor es kam. Aber ich hatte da keinerlei irgendwie Anteil oder hab's irgendwie abgesegnet oder sowas.
Ja, und der Egon, der war damals 15 Jahre, jetzt ist er wahrscheinlich 18 oder 17, 18 oder so.
Mhm.
Singt aber ab und zu bei dir mit, oder?
Ja,
er kommt ab und zu dir mal auf die Bühne dann.
Ja, wir haben auch schon Songs geschrieben und es ist schön, ihn da begleiten zu können. Ja,
ach, wie toll, denn den kenne ich noch gar nicht eigentlich, den Egon Werler. Chris hat also tatsächlich dich durch diesen Song, durch diese Aufnahme entdeckt.
Genau, also besser gesagt hat er diese Jenny von Löwen-Figur da drin gesehen, in das dem Egon diese
Hannah
Worte
Herzsprung,
singt.
Die
genau.
spielt in diesem Film, das ist eine Fortsetzung von 4 Minuten von vor knapp 16 Jahren, wo sie die Pianistin spielt, dieses Wunderkind am Klavier, die im Gefängnis sitzt für einen Mord. Und jetzt ganz neu im Kino, eben 2023, 2024 Anfang, kommt sie aus dem Gefängnis nach 15 Jahren und trifft auf einen syrischen Pianisten. Und da kommen deine Songs dann auch ins Spiel. Das heißt, es hatte mit der Rolle der Jenny zu tun, dieser Song oder
genau,
die Anfrage.
Ja, ja. Und es war dann so, dass er danach suchte, wie kann es mit der Rolle weitergehen, und hörte dann diese Zeilen und hat das miteinander in Verbindung gebracht und hat sich dann informiert, wer hat dieses Lied geschrieben, und mich kontaktiert und sagte aber auch gleich, also ich habe erstmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil Lieder für andere schreiben, das ist eigentlich was, wo ich denke, dass andere das besser können. Da gibt's ja so Berufsschreiber. So, ne? Ich dachte erst, die wollten so einen Popsong. Und so einen Popsong zu schreiben fürs Radio, das ist meine Sache nicht. So, das können andere Leute besser. So. Aber das Spezielle von Jenny, dass er da schon in dem Lied gehört hatte, da war mir dann der Anknüpfungspunkt da, dass ich da doch zu passen könnte. Und dann haben wir uns getroffen und es war gleich klar, der Song kann es nicht sein, der ist jetzt zu bekannt. Es müssen andere Songs sein.
Ja.
Habe ich ihm eine Menge Lieder geschickt. Dann hat er selber dieses Verschwende dich gefunden, was ich schon
Gedicht
geschrieben
war
hatte.
Vorher, oder nicht?
Genau, es
war
erst ein Gedicht.
Ursprünglich mal,
dann habe ich eine Musik dazu gemacht und das existierte als YouTube-Video, auf das Chris irgendwie gestoßen ist. Ja. Frag mich nicht wie.
Ja.
Und dann hat er gesagt, das. Seinen Finger drauf gezeigt. Das. Und war dann von der Sekunde auch sicher. Und dann hatten wir das also schon. Und dann kam noch dieses andere, Dein Haus, dazu, was ich dann extra dafür geschrieben habe.
Ja. Ja, herrlich. Du hast den Song mit Hannah Herzsprung ja auch nochmal so aufgenommen.
Ja.
Ihr singt allerdings in einer anderen Tonlage, als der Song im Film ist.
Aha.
Wenn man den aus dem Film kennt, ich habe den Film auch gesehen schon, und dann hörte ich eure Version und dachte mir nur, aber an der Stelle musst du doch höher singen. An der Stelle müsst ihr doch höher singen.
Hey.
War das eine bewusste Entscheidung?
Nee, also besser gesagt, diese Aufnahme, die ich da gemacht habe, das war halt ein Angebot. Also dieses YouTube-Video, auf das Chris dann gestoßen ist, das war eben die Grundlage, mit der die dann weitergearbeitet haben bei dem Song. Und dann ergibt sich das so, man arbeitet damit, versucht Melodien zu finden. Es war dann klar, okay, es ist so eine Castingshow, da ist es anders als in diesem Video war bei mir. Und dann verändert sich das so, ne? Kriegt so ein Lebensprozess, so ein Eigenleben eigentlich, ne? Also die Leute, die es bearbeiten und die Sänger, die singen, irgendwie verändert sich das. Ich merke das auch bei mir, dass sich die Lieder mit der Zeit einzelne Stellen verändern. Die haben so ein Leben. So nach Jahren, dann denke ich, ach, die Note singe ich jetzt gar nicht mehr so, sondern so, ne?
Ja.
Fällt vielleicht nicht mal auf, aber da fiel es schon auf, weil auch als ich dann die Version aus dem Film gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das sind ja ganz andere Noten an der Stelle.
Gell? Das sind einfach andere Noten.
Genau.
Und man möchte diese Noten eigentlich hören.
Ja, kommt drauf an, welche.
Warum singst du nicht so wie im Film?
Kommt drauf an, welche Version man kennt.
Ja.
Weil ich wollte eben diese Noten eigentlich nicht hören, aber der Film war ja schon gemacht.
Ja, ist richtig.
Und dann habe ich Hannah nur gesagt, ich würde es gern so singen, weil das ist die Art, wie ich es mache.
Okay.
Und jeder, der jetzt da neu drauf stößt, oder die kann sich dann neu entscheiden. Zwischen diesen Versionen oder eine eigene daraus machen.
Ja, super interessant, die Feststellung.
Ja, ja.
Von Künstlern weiß man sonst auf der Bühne, das vermisst man ja manchmal, weil sie live auf der Bühne, also da geht es natürlich auch oft um Band und Musik und du musst über irgendwelchen eine Soundmauer einfach aber auch rüberkommen mit der Stimme, dass sie einfach diese Töne nicht so live eben treffen. Und unten denkt man immer, ah, schade, jetzt hat er diesen Ton nicht so, wie man ihn ja kennt und liebt dann ja auch, ne? Was aber wieder eine ganz andere Geschichte ist. Aber
ja, ja, das sind irgendwie verschiedene Ansätze, ja. Bob Dylan ist ja auch bekannt dafür, was dies betrifft, immer dieses Publikum, immer neue Versionen von seinen Liedern. Das ist das andere Extrem. So, die erkennt man dann immer erst wieder, weil sie gerade neu entstehen für diese Tour oder für diese Form. Viele sind davon enttäuscht, aber das wahre Wesen von so einem Lied ist eigentlich, dass es immer wieder neu geschöpft wird.
Ja, mega interessant. Hast du ihn mal getroffen, Bob Dylan?
Nee, nur
würdest du ihn gerne mal treffen? Oder macht man einen Mythos kaputt?
Also es ist eine gute Frage. Es ist ein riesiger Mythos für mich, aus meinem Gefühl heraus jetzt, wie es ist, Menschen zu treffen oder wie die Menschen so sind, die, sagen wir mal, so berühmt sind wie Bob Dylan oder andere, die auch berühmt. Es ist dann immer schwer, wenn man davor sitzt, was sagt man. Aber natürlich, gerne würde ich gerne im Café zufällig neben ihm sitzen oder irgendeine Reise zusammen machen, im Zug, im selben Zugabteil sein und in Plauderlaune. Sowas, nicht so in die Situation von, hier, ihr trefft euch jetzt, so, sondern irgendwie was Beiläufiges, dann, also das wäre schön, aber es ist natürlich schwer zu installieren für irgendjemanden. Ja.
Oder hättest du auch Sorgen, das Gespräch könnte irgendwie gegen die Wand laufen? Denn Bob Dylan hat ja so auch gewisse Anmutungen, dass er sich plötzlich mal mit dem Rücken zum Publikum ein ganzes Konzert lang stellt, spricht nicht, mit dem Rücken zum Publikum. Und das ist natürlich auch schon frech, aber er macht's manchmal.
Ja, das habe ich noch nicht erlebt.
Du hast es noch nicht erlebt.
Ich habe mich auch gefragt, ob das nicht ein Mythos ist.
Ich glaube, Wolfgang Niedeck, meine ich, hat mir das erzählt mal. Okay. Und er hat ja mehrere Dylan-Shows schon gesehen. Der liebt ja Dylan natürlich auch. War ja auch Inspiration pur für ihn. Ich meine, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber ich meine, das war Wolfgang Niedeck. Aber alle sind so, ob ich nur mit Tina Dico, die ja nun Musikerin aus Dänemark ist, sprichst. Alle, jeder, der Musik macht und halbwegs jung ist, oder Paolo Nutini, mit dem haben wir gesprochen, vor vielen, vielen Jahren, aus England kommt er. Alle zitieren Bob Dylan. Egal wie jung sie sind, alle zitieren Bob Dylan. Und ich war überrascht, weil ich dachte, gut, aber in dem Alter hat man doch vielleicht andere Vorbilder, aber es läuft immer wieder auf Bob Dylan hinaus, was faszinierend ist.
In einem Lied von mir, Café Noir, da kommen verschiedene Figuren vor und da kommt er zum Schluss. Und er erfand die Jukebox hier im alten Café Noir. Und so ist, also als wir
das
noch
hast du dir ausgedacht.
Genau, so ist die Metapher. Als wir noch in den Sternen lagen, war er schon längst da. Er bastelte die Jukebox hier auf. Also er erfand die Art, wie wir Musik machen. Ja.
So, und dann müssen wir auf jeden Fall noch über einen Song sprechen, den auch viele kennen. Das ist die totgesagte Welt.
Es ragt nur euer Leben in die totgesagte Welt. Wir haben uns lang genug verstellt. Warm sind die Paläste, doch wir bleiben lieber hier, tanzen barfuß vor der Tür.
Mhm. Tragt euer Leben in die totgesagte Welt, wir haben uns lang genug verstellt. Mhm. Warm sind die Paläste, doch wir bleiben lieber hier, tanzen barfuß vor der Tür. Das ist ein bisschen die Botschaft. Wählt nicht immer den euch vorgegebenen, den offensichtlichen Weg. Hast du auch nicht gemacht, ne?
Ja. Und das, also es ist ja genau diese generelle Frage, über die wir vorhin schon sprachen, sind die Paläste tatsächlich die besseren Orte für uns? Ist die Freiheit das, was wir denken, was das Glück ist? Ist es tatsächlich das Glück oder liegt es nicht woanders? Wo suchen wir? Suchen wir da, wo wir es gewohnt sind, wo wir es gesagt bekommen?
Ja, man denkt ja auch nicht groß nach, ne? Wege sind vorgezeichnet. Natürlich mache ich das.
Ja, oder es ist so vorgegeben, das so und so zu beurteilen, ne? Natürlich ist es besser, viel Geld zu haben. Natürlich ist es besser, in den Palast zu gehen, in das Luxusresort. Aber vielleicht sieht man gar nichts über das Land. Ja. So viele Beispiele an jedem Tag. Aber wir beurteilen immer schnell vorher.
Brauchtest du Mut, um auch mal andere Wege zu gehen? Oder würdest du?
Ich hatte das Privileg, das tun zu können, gerade mit diesem Studium. Und das kann ich immer wieder nur betonen, die Freiheit zu haben in dem Moment, zu sagen, ich mache das, wonach mein Herz fragt und nicht, ich mache erstmal diesen Weg zu Ende.
Ja.
Das ist das größte Privileg meines Lebens gewesen, auch wenn ich es damals nicht wusste.
Ja.
Und was ich nur allen jungen Menschen wünschen kann, diese Kraft zu haben, weil es erschien so unsicher, wie es für alle Menschen unsicher erscheint, vor so einer Frage zu stehen.
Ja. Und ganz zum Schluss frage ich dich noch nach einem Song. Und das war etwas, was du ja sonst nicht machst, hast du auch gerade erwähnt, nämlich so eine Art Auftragsarbeit, ne? Von Engel zu Engel.
Mhm.
Das war ein Wunsch, der kam von einem Unterstützer, einem Online-Unterstützer, der sich einen Song gewünscht hat, mit dem er den Tod seiner Mutter verarbeiten kann.
Mhm.
Und dann hast du ihm diesen Song von Engel zu Engel geschrieben.
Mhm.
Wo hat er den zum ersten Mal gehört dann? Warst du dabei?
Es sollte eigentlich in diesem Crowdfunding-Stand, man darf sich ein Gedicht wünschen.
Ja.
Und ich kam zu ihm und er erzählte mir die Geschichte und sagte dann, er hätte aber lieber einen Song.
Ja.
Und dann hatte ich die Gitarre gerade bei, weil ich war auf Tour. Und sagte, na gut, das können wir mal versuchen und so. Und dann spielte ich diese Melodie, die jetzt immer noch da ist, in dem Moment und sang es so ein bisschen, diesen Refrain. Es war noch nicht fertig und machte die Aufnahme fertig und musste dann los und sage, ich mache das zu Hause fertig.
Mhm.
Und dann, das hat mich so gerührt, dann schrieb er in den Zug, als ich im Zug war, eine Nachricht und sagte, kannst du mir diese Aufnahme schicken? Dann sage ich, du, ist doch noch nicht fertig.
Ja.
Und doch, er ging jetzt zum Grab und würde das gerne vorspielen, was wir haben. Und diesen Menschen habe ich auch unheimlich ins Herz geschlossen. Thomas heißt er.
Ach toll.
Und
seid ihr noch in Kontakt?
Ja, ja. Das ist die Geschichte von dem Lied.
Toll.
Engel zu Engel.
Denn ich sage dir von Engel zu Engel, etwas von mir wird nicht vergehen. Etwas bleibt hier, denn all unsere Sommer strahlen aus dir. Ich kann sie gut sehen.
Max, 2024 gibt's ein neues Album. Hast du einen Titel schon?
Ja.
Darf der verraten werden?
Ja, dein Haus.
Wie dieses das wird dein Haus. Ja, alles genau. Klar. Es gibt die Tour natürlich dazu und deine Gedichte aus den Jahren 2015, 2023, die du ja auch monatlich verschickst, die gibt es jetzt auch in diesem Buch, neu aufgelegt hier, als wir ein Sternbild waren. Richtig schön, dass du da warst.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Ich und danke dir.
Ja, dann bis die Tage mal wieder.
Genau. Ja, danke.
Talk mit Thies.